ob es Raega gegeben war, ein glückliches Leben zu führen.
»Ihr stellt ihn so griesgrämig dar«,
protestierte Dani. »Griesgrämig nicht, nein, aber Prinz Raega war ein melancholischer Mensch, dem ein Hauch anhaftete von...« Erneut stockte der alte Mann.
»Heraus damit«, verlangte sie. »Ein Hauch von?«
»Von Verhängnis. Er wurde schon in Trauer geboren, meine Königin, und dieser Schatten lag sein Leben lang auf ihm.«
Viserys hatte Raegas Geburt nur einmal erwähnt. Möglicherweise hatte er die Geschichte zu schrecklich gefunden. »Der Schatten von Summerhall war es, der ihn heimsuchte, nicht wahr?«
»Ja. Und trotzdem war Summerhall der Ort, den der Prinz am meisten liebte. Von Zeit zu Zeit reiste er dorthin, nur mit seiner Harfe als Gesellschaft. Nicht einmal die Ritter der Königsgarde begleiteten ihn. Dort schlief er gern in der Ruine der Halle unter Mond und Sternen, und wenn er zurückkehrte, brachte er stets ein neues Lied mit. Wenn man das Spiel seiner Harfe mit den Silbersaiten und seine Lieder von Dämmerung und Tränen und toten Königen hörte, fühlte man, dass er von sich und denen sang, die er liebte.«
»Was ist mit dem Usurpator? Hat er ebenfalls traurige Lieder gesungen?«
Arstan schmunzelte. »Robert! Robert liebte Lieder, die ihn zum Lachen brachten, je zweideutiger, desto besser. Er sang nur, wenn er betrunken war, und dann meist ein Fass voll Bier oder 54 Fässer oder der Bär und die Jungfrau her. Robert war viel...«
Plötzlich hoben die Drachen gleichzeitig die Köpfe und brüllten. »Pferde!« Dani sprang auf und umklammerte den Löwenpelz. Draußen hörte sie den starken Belvas etwas rufen, dann andere Stimmen und schließlich den Hufschlag vieler Pferde. »Irri, schau nach, wer...« Die Zeltklappe wurde zurückgeschlagen und Ser Jorah Mormont trat ein. Er war mit Staub bedeckt und mit Blut bespritzt, ansonsten jedoch unversehrt. Der verbannte Ritter beugte vor Dani das Knie.
»Euer Gnaden, ich bringe euch den Sieg. Die Sturmkrähen haben die Seiten gewechselt, die Sklaven haben nicht standgehalten und die Zweitgeborenen waren zu betrunken zum Kämpfen, genau wie ihr es vorausgesagt habt, 200 Tote, überwiegend Junkai. Ihre Sklaven haben die Speere fallen lassen und das Weite gesucht, und die Söldner haben sich ergeben. Wir haben mehrere tausend Gefangene gemacht.
Und unsere Verluste?
Höchstens ein Dutzend.«
Erst jetzt gestattete sie sich ein Lächeln. »Erhebt euch, mein guter, tapferer Bär. Wurde Grazdan ergriffen oder der Bastard des Titanen?«
»Grazdan habe ich nach Junkai geschickt, um unsere Bedingungen zu übermitteln.« Ser Jorah erhob sich. »Mero ist geflohen, als er erkannte, dass die Sturmkrähen sich uns angeschlossen haben. Ich lasse ihn suchen. Lange sollte er uns nicht entkommen.«
»Sehr gut«, lobte Dani. »Söldner oder Sklaven, verschont alle, die mir die Treue schwören wollen. Wenn ausreichend Zweitgeborene zu uns überlaufen, soll die Kompanie bestehen bleiben.« Am nächsten Tag marschierten sie die letzten Meilen bis nach Junkai. Die Stadt war aus gelben Ziegeln erbaut, nicht aus roten, ansonsten glich sie Astapor mit ihren bröckelnden Mauern und hohen Stufenpyramiden und der großen Harpyie, die über den Toren angebracht war. Die Krieger auf den Mauern und Türmen waren mit Armbrüsten und Schleudern bewaffnet. Ser Jorah und Grauer Wurm stellten Danis Soldaten auf, Iri und Jiki richteten ihren Pavillon ein und sie selbst setzte sich und wartete. Am Morgen des dritten Tages schwangen die Stadttore auf und Sklaven marschierten in einer langen Reihe heraus. Dani bestieg ihre silberne Stute und ritt ihnen entgegen, um sie zu begrüßen. Während sie vorbeizogen, erklärte Missandei ihnen, dass sie ihre Freiheit Daenerys Stormborn, der Unverbrannten, Königin der sieben Königslande von Westeros und Mutter der Drachen, zu verdanken hatten. »Mösa«, rief ihr ein braunhäutiger Mann zu. Er trug ein Kind auf der Schulter, ein kleines Mädchen, und dieses schrie mit dünner Stimme das gleiche Wort. »Mösa! Mösa!« Dani sah Missandei an. »Was rufen Sie?« »Es ist Giskari, die alte reine Sprache. Es bedeutet Mutter. Dani fühlte, wie ein Gewicht von ihrem Herzen fiel. Ein lebendes Kind werde ich niemals gebären, erinnerte sie sich. Ihre Hand zitterte, als sie sie hob. Vielleicht lächelte sie sogar. Ja, so musste es gewesen sein, denn der Mann grinste und rief es erneut, und andere fielen mit ein. »Müsa«, riefen sie, »Müsa, Müsa«, alle lächelten sie an, reckten ihr die Hände entgegen, knieten vor ihr nieder. »Maila«, riefen manche andere, »Ailala« oder »Quatai« oder »Tato«, doch in welcher Sprache auch immer, stets bedeutete es das Gleiche, Mutter. »Sie nennen mich Mutter.« Der Chor wurde lauter, breitete sich aus, schwoll an. Der Ruf erreichte eine solche Lautstärke, dass ihr Pferd scheute, zurückwich, den Kopf schüttelte und mit dem silbergrauen Schweif schlug. Er schwoll an, bis er die gelben Mauern von Yunkai zum Zittern zu bringen schien. Immer mehr Sklaven strömten aus den Toren, und als sie die Stadt verließen, schlossen sie sich dem Chor an. Jetzt rannten sie auf sie zu, drängten sich heran, stolperten, wollten ihre Hand berühren, ihrem Pferd über die Mähne streichen, ihre Füße küssen. Ihre armen Blutreiter sahen den Ansturm mit Unbehagen, und sogar der starke Belvas grunzte und knurrte verdrossen. Ser Jorah drängte sie, sich zurückzuziehen. Dani jedoch erinnerte sich an den Traum, den sie im Hause der Unsterblichen gehabt hatte. »Sie werden mir nichts zuleide tun«, erklärte sie ihm. »Sie sind meine Kinder, Jorah.« Lachend stieß sie dem Pferd die Fersen in die Flanken und ritt auf sie zu, und die Glöckchen in ihrem Haar läuteten und verkündeten den Sieg. Erst trabte sie dahin, dann galoppierte sie, und ihr Zopf flog hinter ihr her. Die Menge der befreiten Sklaven teilte sich vor ihr. »Mutter«, erscholl es aus 100 Kehlen, aus 1000, aus 10.000. »Mutter«, sangen sie, und ihre Finger streiften ihre Beine, während sie vorbeiflog. »Mutter! Mutter! Mutter!«